Ja, guten Morgen auch von mir. Die Schulferien haben begonnen, die Osterferien. Und viele von euch haben vielleicht Urlaub in dieser Woche oder in der Woche nach Ostern. Auf jeden Fall haben die meisten von euch über Ostern frei. Die Sonne scheint, ab morgen wird es auch wieder wärmer. Also das sind doch gute Aussichten für die Osterzeit, für die nächsten Tage und für die nächsten zwei Wochen. Aber die kommende Woche ist für uns als Christen mehr als nur ein Ausblick auf Ferien, Freizeit, Sonne und Feiern, sondern die kommende Woche bedeutet für uns Christen, dass in dieser Woche vor über 2000 Jahren sich etwas ereignete, was entscheidend für unser Leben ist und das, was entscheidend für unser Leben bis heute ist. Wir nennen es so als Christen die Karwoche. Karwoche hat etwas mit Leiden zu tun, hört man erstmal nicht so gerne. Wir denken an die Passion Jesu, an seinen Leidensweg zum Kreuz, an seinen Tod und anders. Als die Menschen damals haben wir schon eine Perspektive, die weitergeht als der Tod. Die Perspektive nach Ostern, Jesus ist auferstanden und er lebt. Es ist die Woche, in die wir jetzt gehen, in der Jesus die Welt gerettet hat. Und die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag. Und dieser Palmsonntag, das ist heute. Und was es mit dem Palmsonntag auf sich hat, das wollen wir uns heute mal ansehen. Und davon berichten die vier Evangelien in der Bibel. Und wir schauen uns das Evangelium von Johannes an. Im 12. Kapitel berichtet Johannes darüber. Und dieses Kapitel hat 50 Verse. Keine Sorge, die lesen wir jetzt nicht alle. Sondern ich habe uns ein paar ausgesucht, auf die wir heute mal so einen besonderen Fokus legen wollen. Und ich fange ganz am Anfang an im Johannes-Evangelium Kapitel 12 und zwar mit der Salbung in Bethanien. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Da wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Und jetzt weiter im Vers 12. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. Und Vers 17. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatten, hatten überall davon erzählt. Und das war auch der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Unter denen, die nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammt, und baten ihn, Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbar wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Mein Herz ist jetzt voll mit Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit. da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe es getan und werde es auch jetzt wieder tun. Ja, das ist so ein Auszug aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums. Und wenn ihr wollt, oder ich empfehle euch, das ganze Kapitel mal zu Hause durchzulesen. Ich möchte euch noch mal ein bisschen mit hineinnehmen in diese Szene an diesem Palmsonntag. Jesus hatte seine Jünger vorher schon mehrfach darauf hingewiesen, hat ihnen gesagt, wir gehen nach Jerusalem und das wird keine einfache Sache werden, denn in Jerusalem, da werde ich leiden und da werde ich sterben. Und Jesus hatte es seinen Jüngern mehrfach gesagt, aber jetzt hatte wohl keiner auf dem Plan, was gerade hier passiert und abging. Äußerlich bereiteten sich alle in Jerusalem und darüber hinaus auf das wichtigste Fest des Jahres vor. Vielleicht so ein bisschen wie bei uns vor Weihnachten oder so. Aus ganz Israel und aller Herren Länder kamen Menschen nach Jerusalem, um dieses wichtigste Fest der Juden, das Passa, zu feiern. Es wurde eingekauft, es wurde geputzt, es wurde gewaschen, es wurde vorbereitet. Denn zum Fest sollte ja alles schön und gut vorbereitet sein. Und aus aller Herren Länder kamen die Menschen und alle Gasthäuser waren voll mit Gästen. Aber gleichzeitig stieg auch die Spannung. Man hatte Angst vor Unruhen und Anschlägen. Wie wir heute Angst vor Unruhen und Anschlägen haben bei großen Events, war das damals auch so. Und die Juden, die wollten der Besatzungsmacht, den Römern, keinen Anlass geben, dass sie irgendwie hart durchgreifen müssten. Ein Unsicherheitsfaktor führen die führenden Juden damals, ein möglicher Unruhestifter, das war Jesus. Denn Jesus war aufgrund seiner vielen Wunder und seiner mitreißenden Reden, er war mittlerweile im ganzen Land bekannt. Sein letztes großes Wunder, die Auferweckung des Lazarus, die lag erst einige Tage zurück. Und sie war immer noch Stadtgespräch. Alle wollten Jesus sehen. Er wurde umjubelt. Er war sozusagen der Megastar des damaligen Passafestes. Deswegen hatte sich Jesus nach der Auferweckung des Lazarus erstmal ein paar Tage zurückgezogen in die Wüste. Er wollte die Unruhe nicht weiter anstiften und er wollte sich auch selbst in Sicherheit halten. Aber jetzt zum Fest machte er sich wieder auf den Weg. Und dann nutzte er die Gelegenheit, noch einmal bei seinen Freunden vorbeizugucken. Lazarus, Maria und Martha, die wohnten in Bethanien, einem Ort bei Jerusalem. Und die drei Geschwister richteten zu Ehren Jesu ein großes Gastmahl aus. Bei diesem Gastmahl kam es dann zu einem Eklat, weil Maria die Füße Jesu mit sehr kostbarem Nadenöl salbte. In der Bibel steht, dieses Öl hatte einen Wert von 300 Denare. Ein Denar war so der Arbeitslohn eines Hilfsarbeiters pro Tag. Also das war ein Jahreseinkommen eines Hilfsarbeiters, umgerechnet vielleicht heute 20.000 Euro. Und ich habe mal gedacht, versuch mal bei eBay ein halbes Liter Nadenöl zu kaufen. Und wenn ich das jetzt bei eBay heute kaufen würde, wird es immer noch 3.000 Euro kosten. Also das war schon richtig wertvoll, richtig viel. Das Nadenöl, eine Substanz, die zur Parfümherstellung dient und wo man eigentlich immer nur ganz wenig von nahm. Und Maria war total verschwenderisch. Und sie goss diesen ganzen halben Liter, den sie hatte, über die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar die Füße Jesu. Das war, dass eine Frau bei einem Mahl, wo nur Männer zusammensaßen, das tat, das war unmöglich, das war eine klar. Und dann noch diese Verschwendung, ein ganzes Jahresgehalt mal eben weg. Darüber regte sich nicht nur Judas auf, sondern auch viele andere. Wie kann man nur so verschwenderisch sein? Aber Jesus deutete das anders. Jesus fand das gut und er sagte, das war schon eine Salbung für mein Begräbnis. Und da dachten alle, die eigentlich ja Jesus feierten, Begräbnis? Hä? Was will er denn jetzt? Wir werden in eine paradoxe Situation mit hineingenommen. Die Menschen jubeln Jesus zu. Sie verehren ihn als König, als Heilsbringer, als Befreier. Aber Jesus spricht von Tod und Begräbnis. Zwei ganz unterschiedliche Wirklichkeiten. Die eigentlich relevante Wirklichkeit, das, was wirklich abgeht, zeigt sich oft erst auf den zweiten Blick. Oberflächlich wird gefeiert. Alle freuen sich auf das Passafest. Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt und alle hoffen, dass mit Jesus jetzt alles besser wird. Doch Jesus weiß, dass dieser ganze Jubel, das ist nur oberflächlich. Das ist so, ja, das ist das oberflächlich Sichtbare, das, was vor Augen ist. Aber in Wirklichkeit rüsten sich Licht und Finsternis, rüsten sich Gott und der Satan zum entscheidenden Kampf. Die nächsten Tage werden über das Schicksal der Welt entscheiden, das Schicksal der Menschen aller Zeiten. Es gibt oft nicht nur eine Wirklichkeit, nicht nur die, die vor unseren Augen ist, die wir gerade wahrnehmen. Während wir vielleicht gerade noch feiern und unbeschwert das Leben genießen, geht gleichzeitig etwas ganz anderes, viel Bedeutungsvolleres ab. Das erinnert mich so an so typische Szenen in James-Bond-Filmen. Ja, wo zum Beispiel so in einer Villa, da ist gerade irgendwie eine große Party und James Bond ist auch da, aber er ist in einer Undercover-Mission da. Er ist gerade dabei, die Welt zu retten. Und nur er und seine Gegenspieler wissen, was hier wirklich abläuft, während gerade gefeiert wird. Ich kenne auch Situationen in meinem Alltag, nicht wie bei James Bond, aber ich kenne auch Situationen in meinem Alltag, wo ich das Gefühl habe, hier läuft eigentlich gerade was ganz anderes ab. Die wirkliche Geschichte, die wahre Sache, die ist im Verborgenen. Zum Beispiel in einer Sitzung wird über ein Thema diskutiert und ich spüre, hier geht es eigentlich gar nicht um das Thema, hier geht es um etwas ganz anderes, hier geht es um einen Machtkampf zwischen zwei Menschen in diesem Team. Man merkt, die Atmosphäre ist irgendwie angespannt und zwei Gesprächsteilnehmer verhalten sich besonders aggressiv irgendwie und man spürt irgendwie, nee, es geht gar nicht um dieses Thema, es geht hier um Macht zwischen zwei Menschen. Oder in einem Konfliktgespräch spüre ich, dass das angesprochene Konfliktthema, mit dem die gekommen sind, ist eigentlich gar nicht das eigentliche Thema. Unter diesem sachlich vorgetragenen Konfliktthema liegt etwas ganz anderes, vielleicht ein Beziehungskonflikt, liegen Verletzungen. Oder was mir als letzte Woche passiert ist, ein Verkäufer ruft mich an und will mir einen DSL-Anschluss verkaufen, der viel mehr Power hat und total günstig sein soll. Und ich lasse mich überreden und kaufe dieses Upgrade auf meinen Anschluss und stelle nachher fest, das war nur ein durchschnittliches Angebot. Eigentlich wollte er nur Umsatz machen, wieder einen Deal machen, damit er Provision bekommt. Sein Angebot war eigentlich gar nicht so gut. Wie gut, dass es ein Widerrufsrecht gibt. Aber so lassen wir oft uns blenden von Dingen, die vordergründig sind. Und wir nehmen oft gar nicht wahr, das, was eigentlich Sache ist, das, was wirklich wichtig ist. Und da möchte ich lernen, meinen Blick nicht nur auf das Vordergründige zu richten, sondern immer mehr lernen, auch so das, was im Raum spürbar ist, ernst zu nehmen und die wahre Realität zu sehen. Damals hätten es zumindest die Jünger wissen können, denn Jesus hat es ihnen oft genug gesagt, wir gehen nach Jerusalem, weil ich dort leiden und sterben werde. Aber sie konnten und wollten das nicht wahrhaben, um was es jetzt ging. Sie feierten mit und dabei wäre es darum gegangen, Jesus auf dem Weg des Leidens zur Seite zu stehen. Jesus war also der gefeierte Star in Jerusalem, als er dort einzog und dann auch im Tempel sprach. Und so war es kein Wunder, dass einige griechisch sprechende Ausländer Jesus sehen wollten. Und sie sprachen den Jünger Philippus an. Und sie sagten ihm, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mich schon mal jemand angesprochen hat, hey Martin, ich möchte gerne Jesus kennenlernen, bring mich zu ihm. Das wäre doch toll, ja? Vielleicht hat es jemand von euch schon mal erlebt, aber das hört sich nach Erweckung an. Das hört sich doch nicht danach an, dass es jetzt zu Ende geht, sondern das hört sich daran an, dass es jetzt erst richtig losgeht. Endlich bekommt Jesus die Öffentlichkeit, die er braucht, damit er sein Reich aufrichten kann. Philippus, den sie ansprachen, kam aus Bethsaida, das wird ja extra berichtet, in Galiläa. Und Bethsaida war ein wichtiger Handelsknotenpunkt dort in Galiläa. Und dort sprach man, ich wollte schon sagen, dort sprach man Englisch, dort sprach man Griechisch. Aber Griechisch war sozusagen so die, was heute Englisch ist, war damals Griechisch. Und Philippus, schon griechischer Name, und er stammt aus Bethsaida, wo alle auch Griechisch konnten. Also er war jemand, der Griechisch sprechen konnte. Andreas kam aus dem gleichen Ort, auch er wird Griechisch gesprochen haben. Also sie, diese Griechen, sprachen Philippus an. Und Philippus dachte, boah, bestimmt wird es schwierig sein, alle wollen irgendwie Jesus sehen. Und jetzt mit diesen Ausländern zu Jesus zu kommen, nimm noch mal Andreas als Verstärkung mit. Und die beiden gehen jetzt also zu Jesus, und um Jesus die beiden Griechen vorzustellen. Jesus scheint die beiden Griechen jetzt hier nicht besonders begeistert zu empfangen. Das geht irgendwie aus dem Text nicht hervor. Und an der Antwort Jesu wird wieder deutlich, dass hier die Jünger und die Griechen, die Menschen in einer ganz anderen Realität unterwegs waren als Jesus. Jesus sagt, jetzt ist die Zeit, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbar werden soll. Hä? Was will er uns jetzt sagen? Haben Sie sich vielleicht gedacht? Wir wollen doch einfach mal einen Smalltalk mit Jesus haben. Und jetzt lässt Jesus hier so einen Satz, der uns, ja, wo man erstmal, was will er denn jetzt? Jetzt ist die Zeit, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbar werden soll. Und dann macht Jesus noch deutlich, diese Herrlichkeit, von der er spricht, ist nicht die Herrlichkeit, die sich vielleicht alle erträumt und gedacht haben, sondern Jesus spricht wieder vom Sterben und wird damit seine Zuhörer verstört haben. Jesus sagt, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Also das Gleichnis vom Samenkorn, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja auch so ein Hobbygärtner und ich sehe gerne und ich sehe auch jetzt im Frühjahr Samen aus und ich weiß, dass ich sehe einen Samen aus und der vergammelt im Boden, von dem bleibt nichts übrig, aber dann wächst eine Pflanze auf und aus dieser Pflanze, da kommt dann, wenn es jetzt vielleicht, da kommt auf jeden Fall viel Frucht auf. Also es vermehrt sich, wenn ein Samenkorn stirbt. Ja, das kann ich verstehen, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Aber das auf mein eigenes Leben zu beziehen, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen, sagt Jesus. Das fällt mir schwer, das mag ich nicht. Das hört sich nach Verzicht an, das hört sich nach Leid an, das hört sich nach Schmerz an, nach Tod. Nein, ich will doch mein Leben genießen. Ich will aus der Fülle leben. Und Jesus konfrontiert uns hier wieder mit paradoxen Aussagen. Er spricht doch auch von dem Leben in der Fülle. Er spricht doch von Freude und Frieden, die er uns geben will. Aber gleichzeitig fordert er hier Verzicht. Er spricht von Nachfolge, die auch in den Tod führen kann. Und er fordert uns auf, das eigene Leben loszulassen. Ich finde das schwer. Ich finde das schwer auszuhalten, schwer zu verstehen. Es sind keine leichten Aussagen, die fordern mich heraus. Aber Jesus selbst befindet sich ja auch in der gleichen Spannung. Auch Jesus weiß sich vom Vater geliebt und beschenkt. Und doch weiß er, dass es für ihn jetzt darum geht, wie ein Weizenkorn in die Erde gelegt zu werden, um zu sterben und damit viel Frucht zu bringen. Aber Jesus weiß ja auch schon, die Perspektive geht über das Sterben hinaus. Er spricht von der Frucht, die entstehen wird. Er spricht davon, dass aus seinem Sterben heraus ein vielfaches Leben entstehen wird. Leben durch Sterben? Um zu leben, muss ich bereit sein, loszulassen. Muss ich bereit sein, etwas sterben zu lassen? Muss ich sterben, um ewig zu leben? Für meine Erlösung, für meine Rettung muss ich nicht mehr sterben. Denn das Opfer meines Lebens hätte dafür auch gar nicht ausgereicht. Über meinem Leben steht der Richterspruch Tod. Denn die Folge meiner Sünde, meiner Trennung, das heißt der Sünde, Trennung von Gott, ist der Tod. Und normalerweise ist mit meinem Tod einfach Schluss, aus, vorbei. Mit meinem Tod hätte ich weder mich noch die Welt retten können. Ich wäre im Tod geblieben. Nur Jesus, der bis zuletzt ohne Sünde geblieben ist, nur auf Jesus hatte der Tod keinen Anspruch mehr, weil es einfach keine haltbare Anklage gegen Jesus gegeben hat. Das Todesurteil, das über jedem Menschen steht, weil er von Gott getrennt ist, hat nur eine Ausnahme und diese Ausnahme heißt Jesus Christus. Und das ist das Zentrum der biblischen Botschaft. Jesus, der Sohn Gottes, ist als Unschuldiger für meine Schuld gestorben. Er hat als Unschuldiger meine Strafe auf sich genommen, damit ich ewig leben kann. Glaubst du das? Ich finde das eine krasse Botschaft, eine Botschaft, die schwer zu verstehen ist. Und doch werden viele hier sein, die sagen, ja, das ist so. Das ist unwahrscheinlich, das ist krass, aber genau so ist es. Und so habe ich es erlebt. Dass Gott meine Schuld vergeben hat, dass Jesus mich angenommen hat und dass ich spüre, dass in mir ein Leben ist, das bis in die Ewigkeit reicht. Es geht nicht darum, dass ich sterben müsste, um zu leben, aber es geht darum, mein Leben an Gott loszulassen. Mein Leben an Gott loszulassen. Nur wenn wir uns mit Jesus in seinem Tod verbinden, an ihn glauben, ihn Herr sein lassen, dann wird auch das Todesurteil über meinem Leben aufgehoben. Genau das werden wir in 2 Wochen wieder feiern. In 2 Wochen ist Taufe, Tauffest hier in der Ruhrkirche. Und in dieser Taufe wird das deutlich, im Untertauchen bei der Taufe, das ist das Bild dafür, dass wir sterben. Das alte Leben ohne Jesus, ohne Gott, das stirbt, das wird begraben, aber es bleibt nicht dort. Denn mit Jesus tauchen wir wieder auf aus dem Wasser und mit Jesus leben wir und haben Anteil an dem Leben, das Jesus für uns erworben hat bis in Ewigkeit. Das ist das Zentrum, die Essenz des Evangeliums unseres Glaubens. Im Loslassen liegt ein großes Geheimnis des Lebens. Und das fängt grundlegend damit an, dass wir unser Leben an Gott loslassen. Aber dann geht es weiter. Immer wieder werden wir in unserem Leben herausgefordert, loszulassen. Und Jesus hat auch die Menschen seiner Zeit oft radikal zum Loslassen herausgefordert. Schauen wir uns nur die Jünger an. Sie mussten ihre Familien, ihre Freunde hinter sich lassen, um Jesus nachzufolgen und im Kreis der Jünger eine neue Familie zu finden. Die Jünger, die ihren Beruf losgelassen haben. Aus Fischern wurden Menschenfischer, Evangelisten. Aus Zöllnern wurden Gemeindebauer. Sie gaben ihren Beruf auf. Und Jesus fordert den reichen Jüngling auf, einen frommen jungen Mann, und er sagt ihm, es fehlt dir noch eins, gib alles, was du hast, deinen ganzen Besitz und dein Geld an die Armen und dann folge mir nach. Radikal. Und Jesus fordert in der Bergpredigt auf, dass wir auch Rechte loslassen und aufgeben. Das Recht nicht zurückzuschlagen, wenn uns jemand auf die Backe geschlagen hat. Er fordert uns auf, radikal zu vergeben, wenn jemand schuldig geworden ist. Und genauso gibt es auch heute in unserem Leben immer wieder Situationen, wo wir Dinge loslassen müssen. Manchmal ist es auch bei uns Geld, das wir verloren haben oder wo wir spüren, dass wir Geld weggeben sollten. Besitz, der uns vielleicht abhanden gekommen ist, den wir loslassen müssen. Träume, die wir haben und die wir abgeben müssen, die wir loslassen müssen, weil sie nicht mehr in Erfüllung gehen werden. Vielleicht müssen wir den Wunsch nach einem Ehepartner oder nach Kindern loslassen. Und wenn wir Kinder haben, dann kommt auch die Zeit, wo wir sie loslassen müssen, weil sie ihren eigenen Weg gehen. Wir müssen Freunde loslassen, die sich von uns getrennt haben. Unseren Partner, der sich von uns getrennt hat. Manchmal sind es Menschen, die gestorben sind, Ehepartner, Kinder, liebe Angehörige, Freunde, von denen wir Abschied nehmen mussten. Oder auch bei uns das Recht, jemanden anzuklagen, der an mir schuldig wurde. Mein Recht, das ich glaube zu haben, etwas von ihm zurückzufordern und das loszulassen, ihm anstattdessen zu vergeben. Und wie oft halten wir an Dingen fest, innerlich immer noch an Dingen fest, die schon lange verloren sind, die schon lange weg sind. An Menschen, die gestorben sind, an Dinge, die wir verloren haben, Träume, die wir aufgeben mussten, aber innerlich halten wir immer noch daran fest, obwohl sie schon lange verloren sind. Mir fällt es schwer, loszulassen. Und das fängt schon damit an, dass ich eher ein Sammler bin als ein Wegwerfer. Gegenstände, Bücher, Schriftstücke, mit denen ich so eine persönliche Verbindung und Geschichte habe, da hänge ich irgendwie dran. Es fällt mir schwer, das einfach wegzuwerfen, weil ich spüre, das ist so ein Teil meiner Geschichte, die ich dann wegwerfe. Schon zweimal habe ich in meinem Leben meinen Beruf losgelassen. Das erste Mal eher unfreiwillig, weil ich in meinem zuerst gelernten Beruf als Raumplaner keine Stelle mehr bekam. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Über Jahre ist mir das noch schwer gefallen, diesen Beruf wirklich loszulassen und abzugeben. Und jetzt habe ich nochmal wieder geplant, meinen Beruf aufgegeben und losgelassen. Und obwohl das jetzt eine bewusste Entscheidung war, ist mir das auch schwer gefallen. Das ist ein schmerzhafter Prozess, was loszulassen, mit dem man lange verbunden gewesen ist, was man gerne gemacht hat. Und mit zunehmendem Alter stelle ich auch fest, dass ich bestimmte sportliche oder berufliche Ziele einfach nicht mehr erreichen werde. Ich bin zu alt dafür. Manches geht einfach nicht mehr. Und das fällt mir auch nicht leicht, das anzunehmen, dass bestimmte Lebensträume oder Ziele nicht mehr erreicht werden können. Loslassen fällt mir nicht leicht. Ich kämpfe damit. Und ich kann dieses Loslassen nur im Vertrauen auf Jesus tun. Im Vertrauen darauf, dass Gott für mich sorgt und weil ich weiß, dass er für mich die Fülle hat, dass er für mich die Weite des Lebens hat. Und wenn ich loslasse, was ich loslassen sollte, dann weiß ich, dann schafft das Raum, dass Gott mich beschenken kann. So wie wir das gerade bei diesem kleinen Sketch gesehen haben. Ich muss etwas loslassen, um Neues empfangen zu können. Das Geheimnis eines erfüllten Lebens liegt nicht im Festhalten. Es liegt nicht in einem immer mehr, sondern das Geheimnis eines erfüllten Lebens liegt im Loslassen. Und wenn ihr mal so denkt, darüber nachdenkt, an Menschen, wo ihr auch wisst, so, denen fällt es, die haben Dinge losgelassen, denen fällt es leicht loszulassen. Menschen, die loslassen können, die leben eher glücklich, die leben befreiter, die leben erfüllter. Und Menschen, die festhalten, die immer alles klammern, die nicht loslassen können, oft an Dingen, die schon lange verloren sind, die leben traurig, die werden verbittert, die sind begrenzt, die sind eigentlich arm. Gott hat doch einen viel weiteren Blick auf unser Leben. Er hat einen liebevollen Blick auf unser Leben und er weiß, was wirklich gut für uns ist. Und er weiß, welche Dinge in unserem Leben sind, die uns eigentlich nur begrenzen und behindern. Und wenn Gott dich auffordert, etwas loszulassen, dann tut er es nicht, um dir etwas zu nehmen, sondern er tut es, weil er dich noch viel mehr beschenken will. Loslassen, um zu empfangen. Soll ich jetzt alles verkaufen, meinen Beruf aufgeben, meine Familie verlassen, um Gottes Willen? Ist das gemeint? Ein Schlüsselvers ist für mich folgender. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Jesus sucht keine Fans. Er sucht nicht Menschen, die ihm nur zujubeln. Das findet er vielleicht auch toll, aber das ist nicht das, was er eigentlich will. Er sucht Nachfolger. Menschen, die bereit sind, ihn als Herrn anzuerkennen, ihm zu dienen, ihr Leben in seiner Hand loszulassen. Und was heißt Jesus dienen? Heißt dienen, für ihn zu arbeiten als ein Diener? Jesus sagt, dienen heißt nachfolgen. Nachfolgen, sich verbindlich zugehörig zu wissen. Jesus als Herrn seines Lebens anzuerkennen. Und dann sagt Jesus, und da wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Nachfolgen heißt, bei Jesus zu sein, sich an seiner Seite aufzuhalten, Zeit mit Jesus zu verbringen. Nicht nur in der sogenannten stillen Zeit, ein paar Minuten am Morgen auf Sendung zu sein, sondern den ganzen Tag über mit Jesus online zu sein. Ihn einfach in alles einzubeziehen, so wie wir über WhatsApp oder Instagram mit bestimmten Leuten den ganzen Tag über in Kontakt sind, dass wir genauso mit Jesus den ganzen Tag über in Kontakt sind, indem wir ihm Nachrichten senden und indem wir Nachrichten von ihm empfangen. Bei Jesus zu sein, an ihm dran zu sein, mit ihm im Gespräch, im Kontakt zu sein, den ganzen Tag. Und wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wo du Jesus an die erste Stelle stellst, wo du ihm nachfolgst, da kannst du sicher sein, dass Gott, der Vater, dich ehren wird. Wer Jesus dient, der verliert nicht. Der kann nur gewinnen. Es kann doch nichts Größeres geben, als wenn Gott, der Vater, der Schöpfer des Universums, wenn er dich ehrt. Das ist doch irgendwie Wahnsinn. Eigentlich sind wir es ja, und wir wollen das auch gleich ja wieder tun, mit unseren Liedern, die Gott ehren wollen. Aber hier verspricht uns Jesus, wenn ihr mir dient, dann wird euch der Vater ehren. Der Vater, der gute Vater, der euch mit liebenden Augen anblickt, was kann dir Besseres passieren, als wenn Gott, der Vater, dich ehrt? Also mein Fokus soll nicht darauf gerichtet sein, dass ich jetzt krampfhaft überlege, was ich alles ablegen muss, was ich loslassen soll, dass ich mich dabei verkrampfe, dass ich gesetzlich, dass ich fundamental werde, weil es Listen gibt, was wir als Christen ablegen und loslassen müssen. Nein, unser Fokus soll darauf gerichtet sein, nah bei Jesus zu sein. Nah bei Jesus zu sein. Und an diesem Palmsonntag gab es wohl nur eine Person, die verstand, um was es wirklich ging. Eine Person, die einen Blick für die wirkliche Mission Jesu hatte. Eine Person, die nicht mitjubelte und die nicht Teil des ganzen Hypes um Jesus herum war. Und das war Maria. Maria, die Schwester von Martha. Sie, die ganz nah am Herzen Jesu war. Sie spürte, was kommen würde. Sie, die Jesus mit diesem kostbaren Nadenöl verschwenderisch die Füße salbte. Sie war nah an Jesus dran. Sie war ganz nah an ihm dran. Und sie wusste einfach, was jetzt dran war. Und sie war bereit, Jesus das Kostbarste zu geben, was sie hatte. Und das war nicht zuerst das Nadenöl, das war zuerst ihre Liebe. Und als Ausdruck ihrer Liebe dieses kostbare Nadenöl. Und wenn du nah an Jesus dran bist, dann musst du nicht groß überlegen, was du jetzt alles abgeben oder loslassen müsstest, um das Leben zu gewinnen, das Jesus für dich hat. Dann weißt es einfach, du spürst einfach, was dran ist. Und dann kann dir das Abgeben und Loslassen immer noch schwerfallen. Es kann dann immer noch ein Opfer sein. Aber du tust es gerne, du tust es aus Liebe. Du weißt, dass es jetzt einfach dran ist, dass es richtig ist. Kein frommes Gesetz, nicht weil es jemand von dir verlangt oder vorschreibt. Sterben, um zu leben. Loslassen, um zu empfangen. Einfach bei Jesus zu sein, einfach bei ihm zu sein und ihn zu lieben. Mich fordert Jesus in diesem Text heraus, sowohl in der Aufforderung, einfach nur in seiner Nähe zu sein, nicht zuerst aktiv zu sein, und mich fordert Jesus heraus, immer wieder mein Leben in seine Hand loszulassen. Aber ich spüre es und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, es gibt nichts Besseres für mich. Es gibt nichts Besseres, um ein wirklich erfülltes, ein volles, ein weites Leben zu haben. Immer wieder abzugeben, immer wieder zuerst nah bei Jesus zu sein, mich immer mehr danach auszurichten. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mit liebenden Augen auf unser Leben, auf uns als Person blickst. Danke dir, Jesus, dass du immer nur das Allerbeste für unser Leben möchtest und dass du zuerst willst, dass wir nicht irgendwann am Ende im Tod landen und im Tod bleiben, sondern dass du uns wünschst, dass wir mit dir ewig leben. Und ich bitte dich, dass wir heute auch nochmal ganz neu diese zentrale Botschaft für unser Leben verstehen und annehmen. Dass wir spüren, wie dein Leben unser Leben erfüllt. Und wenn es Dinge in unserem Leben gibt, die wir loslassen und abgeben sollten, weil sie uns nur behindern, weil sie eigentlich nur unser Leben arm machen, dann mach du uns das heute Morgen deutlich und dann gib du uns die Bereitschaft, loszulassen, was wir festhalten. Und dann erfülle uns ganz neu mit deiner Liebe, mit der Fülle, die du für uns hast. Lass uns erleben, es gibt nichts Besseres, als nah bei dir zu sein, uns von dir füllen zu lassen, dich zu lieben. Amen.